Wir sind in der Predigt, in einer Predigtserie und es geht um den ersten Johannesbrief. Und letzte Woche hat unsere Vikarin Ramona Gelber den Anfang gemacht. Sie hat sich aus dem ersten Johannesbrief die ersten vier Verse vorgenommen. Und das war hochinteressant, auch mal, wie sie den Überblick geschaffen hat. Was ist der Johannes für ein Typ? Es war der Jünger, der von sich sagte, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und er hatte davon auch immer gesagt, das, was ich gehört und was wir bezeugt haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben und so weiter. Es war, und die Ramona hat uns berichtet, der Johannes hat eine ganz interessante, überhaupt nicht strukturelle Vorgehensweise. Er hat nur das eine Thema und das beleuchtet er von den verschiedenen Varianten, von vorne, von hinten, von oben, von unten und nochmal im Kreis herumgedreht. Und ich habe dann so jetzt auch beim Vorbereiten, beim Lesen so gedacht, das ist ja fast wie irgend so ein Code, den man entschlüsseln muss. Johannes, was willst du uns denn eigentlich damit sagen? Und wieso wiederholst du dich denn ständig? Hast du vergessen, was du geschrieben hast? Oder willst du uns das einfach sagen, na ja, die anderen machen so große Briefe, jetzt muss ich halt einfach mal die Sachen wiederholen, damit ich da auch noch mal ein paar Kapitel dazu krieg. Hast du zu viel Papyrus gekauft und jetzt musst du die gucken, dass du die voll kriegst, oder? Was war dein Ding? Und ich möchte mit uns einsteigen in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 5. Und ich lese mal erstmal im Zusammenhang bis Kapitel 2, Vers 6. Und dann werden wir versuchen, diesen Code zu entschlüsseln. Da heißt es ab Vers 5, das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Kurz nachdenken, was hat Joachim gerade vorhin gesagt? Ist das Gesicht unseres Gottes, was wir erleben? Ganz sicher nicht. Terror, Panik, Mord und Totschlag ist niemals das Gesicht unseres Gottes. Also Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Das ist eigentlich so ein klassischer Bibeltext, der abgesehen von irgendwelchen Namensregister, den man liest und nachdenkt, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wovor er wirklich gesprochen hat. Irgendwie geht's gerade ständig von im Licht und Finsternis und dies und jenes und ich würde fast sagen, das ist wie so ein Code, der entschlüsselt, wer der eine Entschlüsselung bedarf. Zumindest ging's mir so. Fakt ist, es gibt zwei Lebensbereiche, in denen wir uns aufhalten können. Es gibt Licht und es gibt Finsternis. Jetzt ist was Hochinteressantes, das wäre jetzt gut, das von einem Physiker bestätigt zu bekommen. Aber ein weiterer Fakt ist folgendes: Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht. Genau. Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht, sondern die Abwesenheit von Licht. Das ist nicht so ein Kontrast, naja, da gibt's halt Finsternis und da ist Licht, sondern in dem Moment, wenn Licht nicht da ist, ist es finster. Vor Jahren war ich mal da irgendwo nördlich von Frankfurt in irgendeinem Atombunker vom Kalten Krieg, der da noch ist, wo die ganze Überwachung ist, wo, wenn der Osten je angreifen würde, dann die ganzen Atombomben und so weiter, alles. Und da waren wir so tief im Erdreich drin, dass uns denn der geführt hat, gesagt, also jetzt mal mache ich mal alle Lichter aus und jetzt werdet ihr totale Finsternis erleben. Totale Finsternis bedeutet, es kommt null Einfluss von Licht herein. Und dann ist es so, dass du wirklich nichts erkennst, nicht mal die Hand vor deinen Augen, gar nichts. Das war ein hochinteressanter Aspekt. Finsternis ist nicht das Gegenteil von Licht, sondern die Abwesenheit von Licht. Und wo es finster ist, ist was? Ist Gott nicht. Wo es finster ist, ist Gott nicht. Und ein weiterer Fakt, der uns in diesem Text beigebracht wird oder den Johannes versucht darzulegen, ist, wenn wir weiter sündigen, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Boah, und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, das sprengt doch unsere ganze Theologie. Das sprengt doch jetzt alles. Da wühlt sich doch in uns und bäumt sich was auf, weil wir auf einmal die unterschiedlichen Aspekte doch haben wie: Wir haben es doch mit einem gnädigen Gott zu tun, der vergibt immer. Und wir haben es doch mit, wenn ich mich doch nur gut aufführe oder wenn ich mich gut verhalte. Oder am Ende gibt's sogar Leute, die denken, dass es egal ist, ob man an Gott glaubt oder nicht. Und wir kommen schlussendlich doch irgendwie alle in den Himmel. So viel Liebe und Gnädigkeit erwarten sie von Gott. Doch wenn wir weiter sündigen, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Wo leben wir? Im Licht oder in der Finsternis? Und bei diesem Text, so eher in dem ersten Teil, genau, ja. Nee, gehen wir auf Kapitel 1, diesen Teil, ja. Ah, schade, ich habe leider den einen Vers abgeschnitten. Bitte um Vergebung. Da heißt es, würden wir nämlich behaupten, wir sündigen nicht oder wir haben nicht gesündigt, sind wir schon Lügner. Wenn wir behaupten, wir sündigen nicht oder wir haben nicht gesündigt, dann sind wir schon Lügner und keine Gemeinschaft mit Gott. Was ist der komplette Kontext? Worauf will Johannes hinaus? Kennen wir Aussagen wie zum Beispiel: beim besten Willen, aber da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Sind meistens in Beziehungsproblemen, in Konflikten, in Streitigkeiten, dass wir an dem Punkt sind, dass wir sagen: beim besten Willen, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich kann in den Spiegel gucken und es ist von meiner Seite alles okay. Diese oder andere selbstgerechte Aussagen verurteilt das Wort Gottes. Schlüsselverse hierzu sind Vers 9, das seht ihr jetzt leider nicht, ich lese es euch vor. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Und Vers 7, das können wir jetzt glücklicherweise noch lesen. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Und in Kapitel 2, Vers 1, diesen Schlüsselvers noch. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es doch geschieht, dann gibt es jemand, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. In diesem Kapitel oder in diesem Textabschnitt von 1. Johannes 1 ab Vers 5 bis fast das ganze Kapitel 2 geht es dem Wort Gottes, aber Johannes, der das schreibt, um die zwischenmenschliche Beziehung. Es geht darum, dass er sagt, wie willst du sagen, dass du im Licht lebst, aber eigentlich dich in Konflikten so tust, als wenn das nicht dein Problem wäre, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und allein dadurch, wenn du mit dieser Haltung daran gehst, bist du automatisch nicht in der Gemeinschaft vor Gott. Und dann denke ich so, aber jetzt höre ich mir das an, was der David predigt, aber da habe ich jetzt eine spezielle Situation vor Augen und sage, hey, ganz ehrlich, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und ich würde aber fast sagen, ist es nicht so, dass wir irgendwie immer, dass es immer einen gewissen Anteil gibt. Also in der Eheproblematik und gerade dort, wo wir auch Eheseelsorge auch in Anspruch nehmen und in Anspruch genommen haben, mussten wir damals unterschreiben, dass wir beide an einem Konflikt beteiligt sind. Das geht uns beide was an. Das liegt. Jetzt können wir sagen, okay, das ist aber nur zwischen Mann und Frau. Bei allen anderen Konflikten hab ihm mir nichts vorzuwerfen, das ist im anderen sein Problem. Wir lesen mal weiter. So, wo ist es? Verrutscht. Aber wie leben wir wirklich im Licht und in der Gemeinschaft mit Gott, indem wir über unsere selbstgerechte Haltung Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Buße heißt, die eigene Schuld einzugestehen. Aber wir argumentieren vielleicht, dem vergebe ich nie. Stell dir vor, wolltest echt mal, nachdem deine Frau, dein Mann dir jahrelang in den Ohren lag, lass uns doch mal irgendwas Kulturelles machen. Ich würde eigentlich so gern mal mit dir irgendwas Kulturelles machen. Dann sagst du, ich würde an dem Tag, ist aber gerade das Fußballspiel, Frankreich gegen Deutschland, ich möchte lieber auf das Fußballspiel gehen. Und dann machst du deiner Frau einen Gefallen, sagst, okay, ich hol mir Karten für ein Theater. Und ihr geht da ins Theater. Und am Ende ist es so, dass du Zeuge wirst von einem Massaker. Und wer weiß, vielleicht sogar stirbst du oder deine Frau. Und dann gibt's ewig Vorwürfe. Und dann zu sagen, ich habe mir das doch nicht ausgesucht, ich kann doch da nichts dafür. Meine Gefühle sind nur nachvollziehbar. Dass ich jetzt so und so reagiere oder dass ich sauer mit Gott bin, das sind doch jetzt normale Gefühle. Da würden wir doch menschlich, zwischenmenschlich so sagen, Ja, damit, das ist genau so ist es. Johannes sagt nicht, genau so ist es, sondern der sagt, wenn du so in deinem Herzen denkst, dass die Situation so wie sie ist, in dir etwas an Hartherzigkeit bringt, dann kannst du doch nicht sagen, dass du Christ bist und im Licht lebst. Boah, das sind die echte Hammer. Also der Anspruch scheint echt groß zu sein. Und dann, ja, wem soll ich denn vergeben? Buße tun heißt eigene Schuld eingestehen. Aber bei dem, was der mir doch angetan hat, muss ich doch so reagieren. Und der ist sich seiner Schuld nur nicht mal bewusst und meint sogar, dass er im Recht ist. Das kann doch niemand verlangen, dass ich dieser Person vergebe. Bei uns in der Ehebegleitung wir hatten echt folgenden Mechanismus eintrainieren müssen, und das war irgendwie, kam uns ziemlich affig vor am Anfang. Und ich habe aber gemerkt, und jetzt auch so in der Predigtvorbereitung, das, was Johannes da ausdrücken will, dass wir so den ersten Level an Vergebung begriffen haben oder eintrainieren mussten. Und zwar ist Folgendes: Im Zwischenmenschlichen, da passieren Dinge. Erlebt ihr das auch oder geht es nur mir so? Okay, also, bei mir ist es so, da gibt's einfach Missverständnisse, Konflikte, da gibt's ein Wort oder egal was, eins kommt zum anderen und es ist auf einmal ein Riesenfrust da. Und du sitzt da mit einem Frust im Bauch und sagst dir, das ist so ätzend und es entsteht sowas wie eine Anti-Haltung. Ich bleibe mal bei diesem Wort. Und dann ist so, derjenige weiß vielleicht nur gar nicht, wovon du redest und so weiter. Und dann, wenn der eine Punkt ist zu sagen, wir reden da nicht drüber, wir reden da nie drüber und wir meiden uns in Zukunft. Aber das ist ja wirklich Anfänger, Pille-Palle-Kindergarten. So, nächster Schritt wäre, lass uns doch mal zusammensetzen und mal nur darüber reden. Und dann gibt's, wenn man nicht alleine reden kann, vielleicht einen Moderator, der sagt, also, David, erzähl doch mal, wie ging's dir denn damit? Und dann erzähle ich da meinen Frust, also wie das so und so lief und eigentlich in mir sträubt sich der alles. Eine andere hört sich das an und denkt, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich habe das ja gar nicht so empfunden. Ich wollte den gar nicht verletzen. Und dann denkst du, der du den Frust hast, ich würde dem ja gern vergeben, aber dazu muss er seine Schuld eingestehen. Und wir haben denn damals in der Ehebegleitung, es hat uns echt geholfen, dass, ob das Gefühl jetzt da war oder nicht, dass dann ich zu Dani gesagt habe, also Dani, dass ich dich nicht so nach dem Motto nur, ja, es tut mir leid, sondern weil ich das und das getan habe und dich damit verletzt habe, das tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und dann konnte der andere es leichter sagen, okay, ich vergib dir, aussprechen. Das war mal so eine Basis Vergebungstraining, was wir gemacht haben. Das hat uns geholfen, über unsere Beziehungsprobleme hinweg, dass wir heute noch verheiratet sind. Jetzt schon, was sind's? 18 Jahre. Yeah! Yeah! 18 Jahre. Und jetzt will aber hier Johannes Vergebung 2.0. Wisst ihr, wie Vergebung 2.0 geht? Nicht, dass der eine sich die Schuld eingesteht und sagt, Mensch, David, es tut mir so leid, dass ich dich nicht berücksichtigt habe. Gab's vor Jahren, ich war ein kleines Kind, irgendwann war mein ältester Bruder, hab mich vor den Fernseher gestohlen, mich gefreut, dass mich keiner erwischt hat, und irgendwann nach Stunden kam dann mein ältester Bruder und ich dachte, schlechtes Gewissen, oh, jetzt hat er mich erwischt beim Fernsehen. Und dann so hat er gefragt, wolltest du nicht mit? Und ich so, Nee, wohin? Ja, deine ganzen Geschwister und der Papa sind einen Rundflug machen. Damals, irgendwie hatten die einen Kontakt zum Bürgermeister in Friedrichshafen und hat gesagt, komm, ich nehme dich und deine Familie mit zum Rundflug. Und das hat mich über Jahre, hat das in mir was echt gemacht. Ja, was ist denn das für eine Kacke? Wieso werde ich nicht gefragt, ob ich zum Rundflug... Bis dahin habe ich mich gefreut, dass ich nicht erwischt wurde vom Fernsehen. Aber dann war echt ein Schmerz da. Und das darüber reden ging aber auch nicht so leicht. Und erst Jahre später haben wir das und haben wir irgendwann aufgedröselt. Und dann, David, du warst zu klein und außerdem so ein Flugzeug hat nur begrenzt Platz. Es geht ja nicht. Jüngster von 7 Kindern, der kommt, kriegt auch nicht so viel zum Essen wie die anderen. Also, nee, versteht was, für mich war das so, ich hätte jetzt das Empfinden gehabt, die müssen sich doch da bei mir entschuldigen und mir möglichst jetzt einen Rundflug irgendwie beschaffen. Also das wäre so eine Wiedergutmachung. Da kommt dann, jeder von euch kann jetzt ja reinpacken, was er einfach hat. Ich fühle mich hier zu Unrecht übergangen und jetzt müssten die hier was gut machen. Die mussten gar nichts gut machen. Und jetzt ist der Punkt der 2.0 an Vergebung funktioniert so. Und so darauf zielt Johannes ab, dass er sagt, wenn du sagst, du lebst im Licht, dann musst du auch mein Gebot tun, meine Gebote. Und mich hat es erstmal überrumpelt und ich dachte mir, aha, kommen wir jetzt doch in die Gesetzlichkeit wieder rein. Geht's also drum, die 10 Gebote zu halten? Und je öfter ich mich mit dem Bibeltext befasst habe, je mehr ich da auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, dass er auf was ganz anderes aus ist. Und dass er an den Punkt uns bringen möchte zu sagen, wenn ich sag, ich lebe im Licht, dann ist der automatische Punkt der, dass ich meinem Nächsten vergebe. Ob der das einsieht, ob der damit, ob dem das bewusst ist, ob irgendwas damit zu tun hat, ist völlig egal. Und das überfordert uns jetzt erstmal. Wir gehen weiter. Ich möchte mit uns nämlich die nächsten Verse lesen. Und zwar habe ich jetzt genau ab Vers 7, da heißt es, liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Wieder, er kreist darum. Wir lesen es nochmal. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Doch dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Bruder liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Bruder hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Hammer. Was für ein Hammer. Vers 7 sagt also, es geht nicht um ein neues Gebot und Vers 8 sagt, und trotzdem ist es neu. Wie ist es manchmal? geht uns etwas ganz neu auf. Wir müssen etwas neu ins Bewusstsein rufen, wieder zurückholen zu dem, ach, das ist ja schon von Anfang an da. Denn dies ist in Christus wahr geworden in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Offensichtlich versucht Johannes, Verschiedenes zu beleuchten. Es gibt Menschen, die meinen, sie sind richtig und brauchen keine Vergebung. Gehöre ich auch mal wieder dazu, dass ich eigentlich an dem Punkt bin zu sagen, Leute, da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und zum anderen gibt es Leute, die sich zu Gott bekennen, aber Menschen ablehnen. Ich habe gestern Morgen etwas gelesen, hat jemand so gepostet als einen Beitrag. Und ich dachte mir gleich, oh ja, das poste ich. Und dann dachte ich, nee, das mache ich doch nicht. Je mehr ich drüber nachdenke, dachte ich, ich sag's euch. Und nicht als ein Appell und als ein Vorwurf und hör es nicht für jemand anderen, sondern hör es für dich und lass es mal sacken. Und zwar ist der Ausspruch folgender. Wer wegen Menschen eine Gemeinde verlässt, hat sie nie wegen Jesus betreten. Boah. Wer wegen Menschen eine Gemeinde verlässt, hat sie nie wegen Jesus betreten. Steht nicht in der Bibel. Hör nicht für jemand anderen. Lass es mal auf dich wirken. Was bedeutet das für mich? Vergebung 1.0 ist, Vergebung 0.0 ist folgendes. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin eigentlich richtig, ich brauche auch von Gott keine Vergebung. Vergebung 1.0 bedeutet, wenn der andere seine Schuld doch gefälligst einsieht, sich bei mir entschuldigt, bin ich bereit, eventuell ihm zu vergeben. Und Vergebung 2.0 sagt, weißt du was, es ist eigentlich für mich und in meiner Situation gar nicht relevant. Erkennt der andere das? Ist ihm das bewusst und tut ihm das leid? Vergebung 2.0 heißt, ich vergebe dem. Warum? Ich sag's euch, warum wir dem vergeben. Weil's mir dann besser geht und nicht ich weiter der Gefangene bin. Ständig dem anderen erzähle, ich bin nämlich gefangen, wegen dir. Der Vers sagt ja hier, wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind. Hassen ist ja eher so ein Wort, das man vielleicht kennt aus einem eskalierenden Ehekrieg, dass Liebe umschlägt zu Hass und auf einmal jemand dem anderen einfach sagt, ich hasse dich. Das sagen wir ja gar nicht. Wir sind ja gemäßigte Leute, also auch im Beruf oder im Betrieb, man sagt ja zu jemand nicht, ich hasse dich, zu deinem Vorgesetzten und rennt dann weg. Das machen wir ja so nicht. Aber wie sieht es wirklich aus? Hassen hat auch viele Gesichter und kann ja auch sehr schön kaschiert werden. Aversion hegen, verabscheuen, verachten, Mobbing, missbilligen, hänseln. Es gibt da mehr die aktiven Hasssachen wie hänseln, mobben. Dann gibt's das mehr passivere, wo man einfach nur jemanden verachtet. Verachten ist, der ist so klein. Was ist das für ein Loser? Wer ist das? Wer, der mir das überhaupt sagt? Ich weiß noch, wie es mir ging, als ich jung verheiratet, eineinhalb Jahre verheiratet und ich dann in meinem Betrieb erzählt habe, ey, yeah, ich bin schwanger, also meine Frau, wir sind schwanger und mein Vorgesetzter mich beiseite nimmt und sagt, Mensch, David, das ist auch ganz schön unverantwortlich, da deine Frau studiert ja noch und so. Und ich dachte mir dann verachtenderweise, wer bist du, der mir das sagt, der mit einer gescheiterten Ehe noch Alimente für eine andere Person zahlen muss und dein Leben nicht auf die Reihe kriegst, jeden Morgen nach Alkohol und Nikotin stinkst und du sagst mir, das ist unverantwortlich? Und ich habe gemerkt, ich habe den beurteilt und verachtet. Weiß nicht, wahrscheinlich geht's ja nur mir so, an dem Punkt zu sein, wo ich jemanden, ich würde nicht sagen hassen, aber verachten. Und eigentlich ist es genau das Gleiche. Und dann daraus resultierte auch, dass ich ihn echt gemieden habe und solche Leute auch echt meide oder sogar so ab und zu doch auch mal einfach auflaufen lasse. Den tackle ich so mal mit der Schulter. Gibt's Gelegenheiten, niemand kann was vorhalten. Verachten. Und irgendwann lasse ich mich vielleicht doch auch zu Spott hinreißen. Die Aufklärung verschafft hier Vers 9 und Vers 10. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Übrigens, Bruder, also die neues Leben hat dann in Vers 11 eingesetzt, wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis. Es ist jedes Mal der Begriff Bruder gemeint. Bruder ist jetzt ja aber sowas Umfassendes, das heißt, jemanden, mit dem ich in irgendeiner Beziehung ja zusammenlebe, wo eine gewisse Verbindung da ist. Das kann also eine Gemeinde sein und da gibt's sicher auch, sagen wir mal, in der Gemeinde Personen und Persönlichkeiten, wo wir echt sagen, die hassen nicht, aber meiden, auflaufen lassen, was die Gegner haben, hänseln, verabscheuen und so weiter. Und dann gibt's die aber auch vielleicht in unserem familiären Umfeld oder auch in unserem Arbeits- und sonstigen sozialen Umfeld. Und wenn es nur in der Schule von unseren Kindern ist. Vers 10, doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Und Vers 11, wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Aber wie leben wir wirklich im Licht und in der Gemeinschaft mit Gott? Indem wir über unsere selbstgerechte Haltung Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Matthäus 5, Vers 23, 24 und 25 passt da unheimlich gut in diesen Kontext hinein, weil es Folgendes sagt, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden, versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt euer Opfer dar. Und Vers 25, einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt wird, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Interessanter Aspekt und es ist tatsächlich erst beim mehrmaligen Lesen im ersten Johannesbrief auch klar, um was es geht mit diesem im Licht leben, im Finsternis wandeln. Wer meint, dass er gar kein nichts sich zu Schulden kommen lassen hat, aber eigentlich echt Menschen in seinem Umfeld meidet, ablehnt, hasst, dann leben wir nicht im Licht. Und auf einmal werde ich selber ganz klein mit Hut und muss sagen, Gott, wenn du mit mir den nächsten Level gehen willst, dann will ich echt bereit sein. Und dann will ich diesen nächsten Level gehen. Dann möchte ich nicht nur Vergebung 1.0 leben, so einfach so die Basics, Jesus ist ja für meine Sünden gestorben, ich komme und wenn ich meine Sünden bekenne, ist er treu und gerecht und reinigt mich. Was für ein genialer Aspekt schon die Vergebung 1.0, aber der nächste Level ist Vergebung 2.0. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir an diesem Punkt uns auf Gott mal ausrichten und sagen, lass uns eine ruhige Zeit nehmen und jeder für sich mal überlegt, wo Gott, und da muss man nicht lang graben, also aber vielleicht hat gleich einer eine Situation vor Augen und sieht, ja, ich kenne sowas wie Ablehnung, ich kenne sowas wie Mobben oder sonstige Dinge oder dass ich einfach was gegen jemanden habe. Und wisst ihr, und wenn es nur ist, dass wir was gegen die ganzen Moslems und Flüchtlinge sonst wen haben und mitunter ja fast zu Recht haben und dann an dem Punkt zu sein, sagen, okay, wenn Vers 11 sagt, dass wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Dann möchte ich, dass wir als Gemeinde, als die wir das Wort Gottes heute Morgen gehört haben, zu Sehenden werden, zu Menschen mit einem klaren Blick. Und so lade ich uns jetzt ein, mal die Augen zu schließen, darüber nachzudenken und dann die Sache mit Gott ins Reine bringen. Und wisst ihr, das ist auch keine einmalige Sache, weil ich werde im Gehen und im Laufen gleich heute, vielleicht während dem Kaffee, vielleicht danach oder spätestens, wenn wieder einer zu schnell bei mir durch den verkehrsberuhigten Bereich fährt, Ablehnung empfinden und Hass. Und Gott sagt, dann bin ich nicht im Licht. Jesus, ich bin dir dankbar für das Wort, das uns durch Johannes gegeben ist. Und wie genial und wie dankbar bin ich, dass es heißt, dass du treu und gerecht bist und uns von aller jeglicher Schuld reinigst. Jesus, es gibt echt Bereiche in meinem Leben, da ist Bitterkeit, Hass, Ablehnung schon so in der Gewohnheit drin und doch versuche ich das zu trennen, sage auf der anderen Seite, ja, ich bin ja Christ und lebe aus der Gnade und ich bin echt Mülltrenner. Aber bei dir geht es nicht. Es kommt alles in eine Sache, in einen Topf. Ich lade dich jetzt ein, formuliere mal so für dich einfach den Punkt im Stillen. Bei den oder jenen Personen, den möchte ich vergeben, den vergebe ich in Jesu Namen. Sie das eingestehen, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Ich vergebe es ihnen, dass ich frei bin, dass ich im Licht bin, dass mein Blick nicht verblendet ist. Und Jesus, so bete ich echt, dass du uns
wenn du uns auf so ein Thema hinweist, dass du uns auch hilfst, das nicht nur zu wollen, sondern auch umzusetzen, um mit den Menschen um uns herum echt in geklärten Beziehungen zu leben, dass mein Bruder, mein Nächster, mein Verwandter, meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, meine Vorgesetzten, meine Nachbarn, Menschen, wo sich Schnittstellen im Leben ergeben, zumindest was mich angeht, in geklärter Beziehung laufen und ich dadurch echt im Licht sein kann. Und ich bete es für meine Geschwister hier in der Gemeinde, in Jesu Namen, ich bete echt, dass du das, was du heute Morgen hier anregst, dass es echt Veränderung bringt in uns. Dass wir echt als Nachfolger von dir leidenschaftlich im Licht leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.